es auch die eine oder andere Stelle. Und die bekannteste Stelle stammt aus dem 2. Timotheusbrief. Und die lese ich jetzt mal. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werke geschickt. Ja, Sola Scriptura ist heute das Thema und die Frage ist, warum überhaupt so eine Aussage, so einen besonders hervorgehobenen Satz treffen wie Sola Scriptura, allein die Schrift? Was an der Bibel ist so wichtig, dass man in der Reformation sagen kann, allein die Schrift, das ist das Entscheidende? Die Sache ist, unsere Welt verändert sich und mit der Welt verändern wir uns. Und das ist gar nicht notwendigerweise ein bewusster Prozess, sondern es passiert einfach. Unsere Kinder leben in einem ganz anderen Kulturkontext als wir und haben ganz andere Angewohnheiten, ganz andere Werte, ganz andere Maßstäbe. Wir haben unsere eigenen Maßstäbe, die wir irgendwann mal erworben haben, und unsere Eltern, die waren auch nochmal wieder anders. Und keiner von uns hat jetzt bewusst gesagt, hey, wir müssen mal wieder eine neue Kultur aufmachen, sondern es läuft einfach so. Und weil in der Menschheit sich so viel verändert, ist natürlich auch automatisch, dass Kirche sich mit den Menschen verändert, mit den anderen Lebensumständen, mit der anderen kulturellen Prägung, mit den anderen Fähigkeiten und Unfähigkeiten. Und die Frage ist, in einer sich verändernden Welt, wenn da sich auch die Kirche verändert, wie darf sie sich verändern? Nach welchen Regeln darf sie sich verändern? Was muss sie sozusagen immer haben, egal wo sie ist? Und was irgendwie ist variabel? Und wenn die Welt sich verändert, können sich vielleicht auch die Ziele verändern. Welche Ziele sind es, die in der Kirche feststehen, die man nicht abändern darf? Und welche Ziele sind vielleicht für eine bestimmte Periode der Kirche wichtig, aber im Nachhinein vielleicht gar nicht mehr so wichtig? In der Auseinandersetzung zwischen Luther und der katholischen Kirche suchte Martin Luther einen Maßstab dafür, der möglichst nahe bei Jesus ist, bei dem Ursprung der Christen, ein Maßstab, der unveränderlich ist, an dem die Mode der Menschen nicht dran entlang gegangen ist, und ein Maßstab, der so wichtig ist, dass er im Grunde genommen über allen anderen Maßstäben steht. Und dieser Maßstab war für Luther die Bibel. Und wir würden heute sagen, vielleicht nichts ist näher an Jesus als die Bibel. Historisch gesehen kommen wir nicht näher an Jesus ran. Da gibt es nichts, was noch älter ist, was historisch gesehen noch näher dran ist. Die größte Wahrscheinlichkeit, dass du in der Bibel das findest, was Jesus gesagt hat, ist die Bibel, weil die Bibel historisch gesehen das Dokument ist, was am besten belegt ist und am nahesten dran ist. Allerdings, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, die Bibel ist maximal nahe dran, also müssen wir einfach nur die Bibel lesen und dann wissen wir alle ganz genau, was gemeint ist. Ein Problem ist, dass das Lesen eines Textes, egal welcher Text es ist, verbunden ist mit einer Interpretation. Jeder Leser interpretiert, was ein Text bedeutet. Das machen wir automatisch. In dem Moment, wo wir den Sinn zusammensetzen, lenken wir den Sinn in diese oder jene Richtung. Und da wir unterschiedliche Menschen sind, kommen wir unter Umständen bei dem gleichen Text vielleicht zu ganz unterschiedlichen Meinungen. Für die katholische Kirche war deswegen ganz wichtig zu sagen, weil es da unterschiedliche Meinungen geben könnte, dürfen nur qualifizierte Leute die Bibel interpretieren. Und was die Kirche sagt, zum Beispiel im Papst, aber in der Summe ihrer Tradition und in der Summe ihrer Diener, was die Kirche sagt, ist die verbindliche Auslegung der Bibel. Sie haben das Know-how, sie haben die Tradition, das Wissen und sie haben auch die Begabung durch den Heiligen Geist zu sagen, so ist die Bibel zu verstehen. Und du als einfacher Mensch musst diese Interpretation der Kirche hinnehmen und musst es glauben. weil du das im Grunde genommen nicht kannst. Und in dem Konflikt zwischen Martin Luther und der Kirche als Antwort auf die Androhung einer Bannbulle hat Luther dann in einem Artikel geschrieben, dass der alleinige Maßstab der Kirche die Schrift ist, die Bibel, sola scriptura. Und er sagt, die Bibel ist, und das sind zwei ganz wichtige Gedanken, er sagt erstens, die Bibel ist aus sich selbst heraus verständlich. Sie legt sich selber aus. Das heißt, der Text in der Summe der Bibel ist so klar und deutlich, dass jeder Mensch zu einem sinnvollen Verständnis kommt. Egal, wo du herkommst, egal, was du interpretierst, wenn du die Bibel als Ganzes siehst, wirst du auf eine sinnvolle Antwort kommen auf die entscheidenden Fragen des Lebens. Und die Bibel legt sich selber aus. Das heißt, also, wenn du einen einzigen Satz aus der Bibel rausreißt, hast du das Problem, dass du den vielleicht missverstehst. Aber wenn du sozusagen die ganze Bibel nimmst, dann wird sozusagen die Gesamtaussagen der Bibel werden zusammen sich so stabilisieren, dass du eine eindeutige Aussage kriegst. Dazu, sagt Luther, kommt noch eine zweite Komponente, nämlich in der Verbindung der Schrift der Bibel mit dem Heiligen Geist wird die Bibel zu der lebendigen Stimme Gottes. Das heißt, die Bibel ist sozusagen nicht nur ein aufwendiges Buch, was in seiner Summe eindeutig die wesentlichen Sachen sagt, sondern mit der Kraft des Heiligen Geistes wird die Bibel sozusagen zu einer Stimme Gottes. Das heißt, Gott redet durch die Bibel zu dir. Und aufgrund dieser beiden Sachen sagt Luther, eigentlich brauche ich als Christ nur die Schrift. Ich brauche keinen Papst, ich brauche keine Priester, keine Pfarrer, keinen Popen, niemand, der mir erklärt, wie das alles zu verstehen ist. Wenn ich die Bibel habe, dann legt die Bibel sich mir selber aus in Verbindung mit dem Heiligen Geist und ich komme zu der Erkenntnis dessen, was für mein Leben wesentlich ist. Und sola scriptura bedeutet also genau dies. Allein die Bibel reicht aus, um zu einem Glauben zu kommen an Jesus Christus und um diesen Glauben leben zu können. Eine kurze Erläuterung, was bedeutet das, wenn es heißt, die Bibel soll mit sich selbst ausgelegt werden? Ein Beispiel, was mir öfter mal begegnet ist, dass ich mit Leuten gesprochen habe und die dann gesagt haben, ja, Wiedergeburt kommt ja auch in der Bibel vor. Also Jesus hat gewisse buddhistische Tendenzen, denn das Wort Wiedergeburt wird ja auch von Jesus verwandt. Und das stimmt, das kommt tatsächlich vor, jemand, der von Neuem geboren ist, der wiedergeboren ist. Aber es gibt, wenn man in der Bibel genau guckt, wird man feststellen, es ist nicht so, du stirbst, dann wirst du wiedergeboren, das heißt, du tauchst wieder neu auf der Welt auf, sondern Wiedergeburt im Kontext der Bibel bedeutet, du lebst hier in dieser Welt, du begegnest Jesus, du kommst zum Glauben und durch die Kraft des Heiligen Geistes wirst du verändert und das ist wiedergeboren. Aber zwischen dem alten Menschen und dem wiedergeborenen Menschen steht kein Tod. Und du kommst nicht als ein anderes Lebewesen wieder in diese Welt. Das heißt also, obwohl das Wort das gleiche ist, Wiedergeburt, hat es zwei unterschiedliche Bedeutungen. Und wenn ich nur ein Zitat von Jesus nehme, wo dieses Wort Wiedergeburt vorkommt, dann kann ich unter Umständen eine falsche Interpretation bekommen. Wenn ich aber sozusagen die Bibel als Ganzes sehe und gucke, in welchen Kontexten kommt dieses Wort vor und wie stellt sich die Bibel in der Bibel überhaupt das Menschenleben dar, dann wird ganz deutlich, dass dieses Wort nicht identisch ist mit dem, was es in anderen Religionen gibt, wenn da von Wiedergeburt die Rede ist. Das ist damit gemeint, dass die Bibel sich selber auslegt. Das heißt, sola scriptura ist in einer ganz wichtigen Sache ein knallharter Begriff, nämlich es beschränkt die Macht der Kirchenmenschen, der Profis in der Kirche. Es ist schön, dass ich hier bin und dass ihr Kollekte gebt und ich bezahlt werde, aber ich könnte sagen, ihr braucht mich nicht, weil sola scriptura. Jetzt nimmt das nicht so ernst, das wäre jetzt ganz schlimm. Und das bedeutet, mit diesem Wort sola scriptura beginnt auch eine Selbstverantwortung. Nämlich, dass ich selber finden kann, was für mein Leben richtig und gut ist und was Gott von mir will. Und das schreibt Paulus im Timotheusbrief ganz deutlich. Und der Timotheus war, wenn man so in den Briefen reinguckt, ein relativ junger Typ, der gerne jemanden um sich hatte, der ihm sagt, wo der Hammer hängt. Und der ist eine ganze Weile mit Paulus zusammen rumgezogen und da hat Paulus immer gesagt, hey, so machen wir das, so machen wir das, so machen wir das. Und jetzt war Timotheus in irgendeiner Gemeinde, Paulus war ganz woanders und Timotheus sehnte sich danach, woher soll ich denn jetzt wissen, was richtig ist? Wie soll ich denn die richtigen Sachen sagen? Ich habe ja keinen dabei, der mir dauernd Rat gibt und damals war das Briefeschreiben ein bisschen aufwendiger vom Transport her und so, da hat man nicht sofort noch eine Antwort gekriegt. Und in diese Situation hinein, wo Timotheus unsicher ist und möchte, dass ihm irgendjemand sagt, was denn das Richtige und Gute ist, da schreibt Paulus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Und dann die Heilige Schrift, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Paulus sagt, wenn ich nicht immer da bin und ich kann nicht immer da sein, hast du jemanden, auf den du dich verlassen kannst und von dem du lernen kannst, nämlich die Heilige Schrift. Die kann dich unterweisen und die kann dir den Glauben an Jesus Christus erläutern. Paulus sieht also die Bibel als ein ganz wesentliches Werkzeug Gottes und dieses Werkzeug Gottes funktioniert, weil Gott seine Gedanken in diese Bibel, in diese Schriften hat hineinfließen lassen. Okay, mein zweiter Gedanke, wozu sola scriptura? Also wenn wir sagen, allein die Schrift, allein die Bibel ist das Entscheidende, dann ist ja immer noch die Frage, was machen wir denn jetzt mit der Bibel? Und da ist es so, wir lesen die Bibel, wir legen sie selber aus und wir haben gewisse Erwartungen, was das mit uns macht. Und da, glaube ich, gibt es gewisse Erwartungen, die wir haben können und gewisse Erwartungen, die wir uns lieber abschminken sollten. Eine ist die, und das ist aber so, dass viele das hoffen, wenn wir alle die Bibel ordentlich und fleißig lesen und sie richtig auslegen, zum Beispiel wortwörtlich, dann werden wir alle zu den gleichen Schlüssen kommen und wir werden alle die gleiche Meinung haben und die Christenheit wird vereint sein. Das ist meiner Meinung nach eine Erwartung an die Bibel, die nicht funktioniert. Und den Beweis, den ich dafür antreten würde, wäre, guck dir die Christenheit der vergangenen 2000 Jahre an. Ey, das hat nicht mal 50 Jahre irgendwo irgendwie gehalten. Also das ist, glaube ich, naiv. Und eine andere Sache ist die Bibel dazu da, andere Leute einfach zu überzeugen? Also du gehst irgendwo hin und der sagt, ja, ich glaube nicht an Gott. Und dann sagst du, ja, aber in der Bibel steht zack, 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 zack. Und das steht in der Bibel. Und dann sagt er, ja, okay, steht in der Bibel, ich glaube es jetzt. Auch diese Art der Bibelbenutzung funktioniert nicht. Und wenn wir gucken, was Paulus sagt, wofür die Bibel benutzt werden soll, dann ist das auch ein bisschen anders. Paulus sagt, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werke geschickt. Das heißt, Paulus sagt, die Bibel ist nicht dazu da, sie anderen Leuten um die Ohren zu hauen. Sie ist nicht dazu da, dass wir alle die gleiche Meinung haben. Sondern die Bibel ist dazu da, dass wir erzogen werden. Dass wir aus der Bibel heraus lernen, was das Gute ist und dass wir das tun, was das Schlechte ist und dass wir das lassen und dass wir sehen, welche Rolle Gott in unserem Leben spielen soll. Das ist der Zweck der Bibel. Das ist der Rahmen, in dem man die Bibel anwenden soll. Alles andere, Leuten sie um die Ohren hauen, die Einigkeit der Welt davon herzuhaben oder tiefe Geheimnisse entdecken, die kein anderer weiß, nur ein erlesener Kreis von Christen, die sich besonders tief hineingegeben haben. Das sind meiner Meinung nach alles menschliche Wünsche, aber das ist das nicht das, von dem Paulus sagt, wofür die Bibel gegeben ist. Wenn wir also in der Bibel lesen und erwarten und hoffen, dass uns das was bringt, dann bringt das Lesen der Bibel uns etwas, wenn wir sagen, ich möchte in der Bibel lesen, weil ich davon lernen möchte, weil ich zurechtgewiesen werden soll, also weil ich erzogen werden möchte zu dem, wie Gott mich haben möchte. Das ist die Herzenshaltung, mit der ich Bibel lesen soll. Das ist der Rahmen, in dem die Bibel funktioniert. Und darum geht es. Das Ziel ist für uns alle gleich. Die Aussagen, die wir treffen, sind vielleicht unterschiedlich, weil wir unterschiedlich interpretieren. Aber das Ziel ist gleich. Und wir werden auch nicht alle die gleichen guten Werke tun und den gleichen Fokus darauf haben, was Gutes zu tun. Aber das Ziel ist auch nicht, dass wir alle die gleichen guten Werke tun, sondern dass wir die guten Dinge tun und dass wir die schlechten Dinge lassen. Und das ist das, was die Bibel machen kann. Okay, und wenn es jetzt so ist, dass Sola Scriptura bedeutet, die Bibel legt sich selber aus, mit der Kraft des Heiligen Geistes wird sie zur lebendigen Stimme und man braucht keine Kirchenmenschen mehr, die einem irgendwie einen erzählen, dann ist jetzt eigentlich der richtige Moment, dass ich aufhöre, hier was zu erzählen. Und dass wir etwas machen, wo wir miteinander in der Bibel lesen. Das Konzept heißt Bibelteilen. Ich vermute, viele kennen das. Wer kennt das Konzept Bibelteilen? Ja, okay, das sind schon einige. Das ist ein Konzept, was entwickelt worden ist in Basisgemeinden in Südamerika und was zum Beispiel oft auch auf Kirchentagen benutzt wird. Und das Coole an dem Konzept ist, man kann es machen mit einer kleineren, mit einer größeren Gruppe. Man kann es machen mit Leuten, die sich kennen oder aber auch mit Leuten, die sich nicht kennen. Und man kann es auch machen, egal ob Leute schon viel wissen oder schon wenig wissen. Also sozusagen eine sehr flexible Methode. Das Einzige, was man dazu braucht, ist einen Raum, in dem man irgendwie Kreise bilden kann. Das ist dummerweise in der Kirche ein bisschen fummelig mit den Bänken und so. Aber hier sind wir ja in der Schule und hier haben wir ja Stühle. Das heißt, gleich, noch nicht jetzt, gleich werden wir das machen. Bevor wir das machen, wird der Sven uns noch kurz was erzählen über die Bibel. Komm du schon mal hoch mit dem Mikro. Wer hat eine Bibel dabei? Okay, eine echte Bibel oder auf dem Handy? Wer hat eine echte Bibel dabei? Okay, es haben Leute, oh, die ihr habt eine echte Bibel dabei. Meine Konfis, echte Bibel, zeig dir die mal hoch. Oh, Applaus dafür, Halleluja, Halleluja. Okay, die Bibel, an die Paulus gedacht hat, war eine geschriebene Bibel auf Tierhäuten sehr wahrscheinlich. Und irgendwann wurde das Ganze auf Papier umgestellt, dann wurde das gebunden. Das heißt, die Bibel hat sich technologisch immer weiterentwickelt, je nachdem, was technologisch dran war. Und jetzt sind wir natürlich an der Schwelle, wo die Bibel nochmal einen technologischen Sprung gemacht hat. Und dazu kannst du ein bisschen was sagen.
Genau. Im 21. Jahrhundert haben wir sowas Tolles wie ein Smartphone oder ein iPad oder Tablets. Genau, und es gibt in diesem Jahr eine wundervolle Sache, denn wir befinden uns ja im Reformationsjahr, 500 Jahre Reformation. Und da gibt es die Lutherbibel neu übersetzt und gleich kostenlos als App herunterzuladen. Genau, hier, das ist so das Design von dieser App. Und ich selbst habe auch diese App, weil ich es manchmal einfach leid bin, da zentnerweise meine Bibel rumzuschleppen und das kann sich ja durchaus etwas erschweren, wenn es dann noch schön aufgemacht ist und dann die Schrift groß ist. Genau, deswegen habe ich gesagt, ja, ich möchte eine digitale App haben, vor allem auch, wenn man unterwegs ist und ja, dann einfach mal sagen will, ja, ich hätte jetzt gern Lust, Bibel zu lesen, aber ja, ich habe jetzt keine richtige Bibel dabei, also diese digitale. Ja, und die Vorteile davon sind zum einen, dass ich sie überall dabei haben kann. Das andere ist auch, sie hat eine wundervolle Suchfunktion. Wie wir am Anfang ja hatten, oh, manchmal, da gibt es so Bibelverse, ah ja, aber wo stand der nochmal? Und was hat der jetzt wirklich gesagt? Und Ding, ah ja, dann schaue ich einfach in meine Suchfunktion rein, kann 2, 3 Wörter suchen und finde normalerweise dann auch diesen Bibelvers dazu. Das andere ist, ja, ich will in der Bibel lesen, aber wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ja, und da gibt es eine wundervolle Funktion, die nennt sich ein Leseplan. Es gibt einen Jahresleseplan, aber es gibt auch für besondere kirchliche Feste, wie zum Beispiel Advent oder zu Ostern wird es sicherlich da auch einen Leseplan geben.
Für Einsteiger, also ja, so mit leichteren Texten.
Genau, auch für Einsteiger. Und das ist so wirklich eine super Sache. Und später nach dem Gottesdienst gibt es da hinten dann weiße Tische. Und wenn ihr dann Fragen dazu habt, ja, wie kann ich die mir jetzt runterladen oder was kann die noch alles Tolles, dann dürft ihr auf mich zukommen. Also ich bin der Sven, um es nochmal zu sagen. Und dann können wir da einfach ein bisschen das uns anschauen. Ja.
Jetzt ist es so, also ich komme aus der Tradition heraus, dass ein guter Christ eine Bibel immer dabei hat und dass er darin rummalt und die wichtigen Stellen unterstreicht. Jetzt ist das natürlich so, man kann auch auf so einem iPad irgendwie unterstreichen, aber das passt dann ja nicht mehr. Gibt es irgendwie eine Funktion, dass man sich auch was unterstreichen kann?
Ja, genau. Es gibt eine Funktion, wo man Sachen markieren kann, in 4 Farben sogar. Also okay, für die ein bisschen künstlerisch weiter veranlagt sind, gibt es halt dann nur diese 4 Farben.
Yeah. Ja, aber für Männer ausreichend, finde ich.
Ja, für mich auch ausreichend. Wunderbar.
Ja. Okay, und jetzt machen wir das mit dem Bibelteilen. denke ich irgendwie. Vielleicht habt ihr ja die Bibel auf dem Handy, vielleicht habt ihr eine Bibel dabei, vielleicht habt ihr aber auch keine dabei, aber der Sven hat Zettel. Und wenn du mal jetzt das Bibelteilen, ja. Das Bibelteilen läuft eigentlich in 7 Schritten ab, aber 2 Schritte machen wir von hier vorne, die anderen 5 macht ihr. Und es geht darum, dass wir uns in Kreisen setzen. Dann geht es so, dass den Bibeltext, den ihr habt, dass man den reihum liest, also jeder liest irgendwie einen Vers. Die Länge des Textes müsste eigentlich auch hinreichen, dass jeder mal dran ist. Das zweite Verweilen bedeutet, dass ihr euch einfach diesen Text anguckt und da gibt es ja immer so Sätze, Satzteile, vielleicht einen Nebensatz oder nur ein Wort, was einem beim ersten Mal ins Auge springt und dass man das einfach nochmal vorliest. Das heißt also, es gibt sozusagen eine kurze Austauschrunde, wo man aber einfach nur ein Fragment aus diesem Text heraus liest, von dem man denkt, das war wichtig. Danach gibt es eine Besinnungspause und dann liest eine Person den ganzen Text nochmal vor. Wenn alle Reihe rumlesen, ist das schon ein schönes Gemeinschaftserlebnis, aber manchmal geht einem auch ein bisschen der Sinn flöten. Und wenn dann eine einzige Stimme das nur einmal in Ruhe vorliest, dann kann das einmal nochmal besser wirken. Danach gibt es eine Stille, in der ihr euch Zeit nehmen könnt, über den Text nachzudenken und auch zu hören darauf, was möchte euch Gott vielleicht sagen, was ist Gott wichtig an diesem Text. Dann gibt es eine vierte Phase, da geht es um das Austauschen. Das heißt, ihr redet in der Gruppe miteinander darüber, was an diesem Bibeltext euch aufgefallen ist, was ihr wichtig findet, vielleicht was ihr schwierig findet oder was ihr doof findet, also einfach ein Austausch. Wichtig ist, dass es ein Austausch und keine Diskussion ist. Also wenn der eine so eine Meinung hat und der andere genau die gegenteilige Meinung, dann lasst ihr das einfach stehen. Die Zeit ist beschränkt. Hinterher könnt ihr gerne euch noch stundenlang darüber ausdiskutieren, aber während des Austauschens ist es nicht so. Und dann ist der fünfte Schritt, Handeln, da geht es darum, nicht nur einfach zu sagen, was ist wichtig an dem Text, sondern was möchte Gott, was wir in der nächsten Woche beachten? Gibt es irgendeine Sache, von der wir sagen können, das steckt in diesem Text drin und das ist eigentlich wichtig für die kommende Woche? Also nicht für irgendwann, nicht für Donald Trump, nicht für die Menschheit, sondern für uns, die wir in dieser Gruppe sind, was ist nächste Woche wichtig? Okay? Dann bitte ich euch jetzt mal einfach Kreise zu bilden. Ihr nehmt einfach die Stühle aus den Verankerungen raus und so und bildet einfach Kreise. Und ich würde mal sagen, so zwischen 5 und 8 Leuten ist eine gute Zahl für einen Kreis. Habt keine Hemmungen, da das alles hier unordentlich zu machen.